Sie sind vielfach ausgezeichnete Literatin und nicht nur im Beruf erfolgreich. Sie haben drei Töchter, sehen gut aus, schön und schlank. Da läuft alles nach Plan in Ihrem Leben, oder?
Naja, bei einigen Stellen könnte ich schon einhaken. Schlankheitsideale sind ja relativ... Och, ich weiß nicht, mein Leben ist relativ turbulent, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist für meinen Beruf auch so ein bisschen typisch, denn man kann das halt schlecht planen. Dass ich überhaupt Schriftstellerin geworden bin, war ein Glücksfall, das war auch nicht geplant. Und dass ich so lange bleiben konnte, wusste ich eigentlich ja auch nicht. Und alles Weitere waren Wünsche. Also, dass ich zum Beispiel eine Familie mit drei Töchtern habe, finde ich ganz großartig. Aber auch das wurde mir sozusagen geschenkt. Deswegen weiß ich nicht, ich habe in vielem wirklich, glaube ich, sehr viel Glück gehabt. Aber anderes ging auch gar nicht nach Plan.
Letztes Jahr sind Sie mit dem Kulturpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden. Ganz tolle Sache. Wurden Sie gefragt, was bedeutet Ihnen der Preis? Mehr als gedacht, haben Sie geantwortet, dass ich nicht vergessen werde. Wie passt das zusammen? Ein Leben, das von außen so frisch und erfolgreich aussieht und dann, dass ich nicht vergessen werde?
Also von außen haben Sie ja gesagt und ich glaube, das ist es auch wirklich. Ich weiß bei all dem Glück, das ich auch gehabt habe, dass das alles sehr flüchtig ist. Was vielleicht von außen dann so relativ stabil aussieht. Also ich habe viele Bücher geschrieben und bin irgendwie ganz gut dabei. Das kann sich so schnell ändern. Und das ist mir einfach sehr bewusst, weil ich das auch bei Kollegen immer wieder sehe. Also die Laufbahn als Schriftstellerin ist was Wackeliges. Es werden viel weniger Bücher gekauft, den Verlagen geht's nicht so toll. An sowas hängt ja ein Schriftstellerleben auch. Es ist ja nicht so, dass das alles für immer abgesichert wäre. Und ich muss mir nur vorstellen, ich könnte mal 3-4 Jahre keine Bücher schreiben und dann wäre ich tatsächlich vergessen.
Was bedeutet vergessen sein?
Naja, das bedeutet, keine Leser und Leserinnen mehr zu haben oder keine Einladung mehr zu haben zu Veranstaltungen und zu Lesungen, nicht mehr gefragt zu werden zu Themen oder zu Gesprächen. Ja, natürlich auch letztendlich keine Preise mehr zu bekommen, keine Aufmerksamkeit mehr zu bekommen. Das kann man ja hinnehmen. Ich könnte ja sagen, ja, ich würde dann aber trotzdem weiterschreiben, würde ich auch, glaube ich. Aber dieser Teil, also diese Öffentlichkeit und diese Leserschaft gehört für mich ja auch mit dazu. Und das ist wirklich etwas, auf das man sich gerade heutzutage überhaupt nicht mehr verlassen kann.
Hat diese Sorge, vergessen zu werden, auch was mit dem Alter zu tun?
Ja, genau, auf jeden Fall. Das gehört auf jeden Fall da rein, denn die Neugier auf die jungen Stimmen ist immer sehr, sehr groß. Das sieht man jeden Herbst und jedes Frühjahr, wenn die neuen Bücher kommen, ist die Aufregung groß. Wer ist neu auf dem Markt? Welche neuen jungen Autorinnen können wir entdecken? Naja, und die mittlere Generation oder so diejenigen, die schon lange dabei sind, geraten automatisch immer schon ein bisschen mehr an den Rand. Das ist einfach auch so. Und dann läuft ja heutzutage auch sehr viel über das Bild und über die sozialen Medien. Das sind Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht beherrsche. Also ich bin da nicht aktiv und in den Bildmedien wird man auch lieber gefragt, wenn man jung und super taufrisch ist. Und ja, das sind alles Aspekte, die machen es, finde ich, gerade für Frauen im Literaturbetrieb und überhaupt im Kulturbetrieb schwieriger, so lange dabei zu sein. Und wenn ich jetzt überlege, wen habe ich denn so als Vorbild oder als Rollenmodell, eine Frau, berühmte Schriftstellerin, älter als ich, wie möchte ich denn sein, wenn ich jetzt mal in 10, 15 Jahren dann noch älter bin? Da muss ich lange überlegen. Also es fallen mir dann so 2, 3 ein, aber es fallen mir auch 25 Männer ein. Und damit muss ich halt umgehen.
Jetzt mal jenseits des Beruflichen, Sie sind Jahrgang 1967, also 51 Jahre alt. Ist das für Sie auch privat ein Thema, das Älterwerden?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das, also ich habe mich total angestellt, als ich 50 geworden bin, diese magische Grenze. Ich glaube, das geht aber vielen so. Und ich dachte vorher, ich wäre vollkommen souverän. Aber diese Sprüche, alt werden, hängt davon ab, wie man sich fühlt. Ich weiß nicht, natürlich, klar, ich bin im Film beweglich und hoffe, es auch lange noch zu bleiben. Aber ich finde, auch im Privaten ist der Blick, der von außen, von anderen auf mich fällt, auch als Frau, anders jetzt, wo ich älter werde. Das Aussehen ist einfach nicht wegzureden. Und in allem, was ich tue, gibt es Jüngere, die kraftvoller sind und die einfach anders dastehen. Und ich lerne damit umzugehen. Aber ich kann nicht behaupten, dass mir das so ganz leicht fällt.
Hatte Ihre Mutter auch das Problem? Ich fragte es deshalb. Ich grüble darüber nach, warum meine Mutter und ihre Generation diese Probleme nicht hatten. Das Älterwerden im Äußerlichen war für meine Mutter kein Thema. Warum ist das für unsere Generation anders?
Also da habe ich andere Erfahrungen gemacht. Für meine Mutter war das ein Thema. Aber sie hat eine gute Lösung gefunden, nämlich Eleganz. So eine Art zeitlose Eleganz, mit der man, glaube ich, ganz gut alt werden kann. die Lösung bietet sich jetzt für mich einfach nicht an, weil das ist sozusagen nicht der modische Weg, den ich jetzt einschlagen würde. Und außerdem verspüre ich auch eine sehr viel größere Nähe zur jüngeren Generation, glaube ich. Also ich bin sehr eng mit meinen Töchtern verbunden, ich unterrichte Studierende, habe die ganze Zeit mit Leuten zu tun, die um die 20 sind und interessiere mich auch sehr dafür.
Ist das nicht genau der Knackpunkt, dass die ältere Generation, die konnten in Ruhe älter werden, die konnten zum Beispiel ihre Eleganz pflegen, was für uns heute kein Weg ist?
Naja, aber es war doch auch langweilig, oder? Also die waren ja in ihrem Ältersein auch viel mehr eine abgeschlossene Gruppe. Habe ich schon das Gefühl. Also die haben sich ja nicht unbedingt so sehr darauf eingelassen, sich zu vermischen mit den jungen Leuten. Und also für mich ist das eine sehr interessante Schnittmenge. Ja, was denken denn die Jungen? Wie sind die? Wie ziehen die sich an? Wo gehen die hin? Was schreiben die? Was machen die? Und nicht, dass ich das auch alles so machen möchte, aber ich bin sehr eng da dran. Und dadurch habe ich ja ständig auch diesen Spiegel der Jüngeren sozusagen sehr dicht vor dem Gesicht. Und das war für die Generation meiner Mutter oder auch vielleicht für das Arbeitsfeld. Viele ältere Frauen im Alter meiner Mutter haben zum Beispiel ja nicht gearbeitet. Da war das, glaube ich, einfach kein Thema. Die Rolle war sehr viel klarer zugewiesen, an der Seite des Gatten eben in Würde alt zu werden.
Würden Sie das als eine Angst bezeichnen? Die Angst vorm Älterwerden, ist das eine Angst?
Nee, eine Angst, ich meine, ich habe viele Ängste, aber das ist jetzt nicht vielleicht eine meiner Ängste. Ich finde das schon auch interessant. Ich finde es nicht so einfach, aber das muss ja dann deswegen noch nicht gleich eine Angst sein. Also da ich davon genug andere habe, würde ich sagen, das Altwerden lasse ich da jetzt vielleicht mal raus.
SWR2 Zeitgenossen heute mit Annette Pehnt. Sie haben Erzählungen geschrieben über alle möglichen Formen von Ängsten, haben ein Buch daraus gemacht, nämlich das Lexikon der Angst, so ist der Titel. Warum sind Sie eigentlich von so vielen Ängsten geplagt?
Ich glaube, ich habe relativ viel Fantasie, wenn ich das mal so behaupten darf, und kann mir immer alles in alle Richtungen ausmalen. Und dazu gehören natürlich auch die Schreckensrichtungen und die Abgründe. Und ich war als Kind da einfach schon sehr angstbegabt, würde ich mal so sagen. Also im Grunde sind Ängste ja auch Formen von Geschichten, die man da nicht mehr bändigen kann, also die sich eigentlich verselbstständigen. Und das hat sich als Kind bei mir wirklich ausgewachsen. Also ich hatte viele ausgeprägte Ängste, indem ich mir also viele Szenarien überlegt habe, woher könnte die Bedrohung kommen, was könnte passieren. Also dieses Denken so in Konjunktiven, was wäre wenn. Natürlich auch in Form von Träumen und Fantasien, das hat auch diese gute Seite. Ja, und das hat mich dann begleitet. Und ich finde immer noch, dass ich eigentlich auch recht habe mit meinen Ängsten. Also ich finde viele meiner Ängste, ja, ich bin jetzt auch nicht total neurotisch, aber also zum Beispiel die Angst vorm Autofahren, die ich immer wieder habe im Alltag, die mich total hemmt, weil das unpraktisch ist, finde ich absolut berechtigt, ja, wenn man sich ansieht, was alles passiert, zum Beispiel.
Ich beobachte das eigentlich anders. Also es war ja noch nie so sicher. Wir haben ja noch nie in so viel Sicherheit gelebt wie heute. Das heißt, ich wollte eigentlich jetzt einfach mal die These aufstellen, dass Ängste nichts mit äußerer Bedrohung zu tun haben, aber würde das gerne aufgreifen, was Sie gesagt haben. Sie haben was mit Fantasie zu tun.
Ja, ich meine, diejenigen, die Angst haben, denken ja natürlich, dass die Ängste mit äußerer Bedrohung schon zu tun haben, sonst wären es ja keine Ängste. Wenn ich die ganze Zeit wüsste, dass es nur Fantasien sind, müsste ich ja keine Angst mehr haben. Also deswegen sehe ich da schon so ein Realitätsgehalt auch und ich glaube, Sie haben recht mit dem Zusammenhang. Das hat was mit Fantasie zu tun und mit Ausmalen und dann auch nicht mehr aufhören können. Und deswegen fand ich es auch einen guten Stoff für meine Geschichten. Also, weil das eigentlich auch ein Materialfundus ist. Also, meine Ängste hemmen mich jetzt auch nicht. Ich bin jetzt gar nicht in meinen Möglichkeiten eingeschränkt. Im Gegenteil, es ist eigentlich eine Möglichkeit, etwas auszukundschaften, was auch zu uns gehört.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht sind Ihre Ängste ja auch der Motor. Denn wenn man jetzt mal von außen auf ein Leben guckt, so ist es ja nicht die Stabilität und Sicherheit, die das Leben eines Künstlers antreiben. Oft sind es ja wirklich Defizite, die man empfindet.
Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja damit, dass auch in der Wirklichkeit das Leben nicht stabil sein kann. Vom eigenen Körper angefangen bis hin zu den Umständen, die wir ja auch nicht, meistens auch nicht kontrollieren können. Und dann damit so umzugehen, dass ich relativ frei auch fantasieren kann in alle Richtungen, ist natürlich gut für mich. Und wenn es dann belastend wird, kann ich das in Geschichten stecken. Und dann ist es einfach Material. Und damit wird es natürlich dann schon auch handhabbarer. Das ist eigentlich auch immer schon meine Strategie gewesen.
Können Sie mal ein Beispiel sagen für eine Angst, die besonders kreativ und fantasievoll über Sie herfällt?
Ja, also Meine größte Angst kann ich, glaube ich, nicht fruchtbar machen. Das ist die Angst, dass meinen Kindern was passieren könnte. Wobei, die sind in den Angstgeschichten auch drin. Also es gibt unendlich viele Geschichten in diesem Erzählband, wo ich fantasiere, was passiert, wenn den Kindern was zustößt. Also vielleicht da auch. Aber es gibt auch, glaube ich, Ängste, die sind sozusagen so groß und heilig, dass ich da dann nicht rangehe. Und die behalte ich dann wirklich auch ganz für mich. Und da bin ich auch fast ein bisschen abergläubisch und traue mich da nicht so ran.
Also, ein Lexikon der Angst haben Sie geschrieben. Es gibt auch ein Lexikon der Liebe mit Geschichten zu Einsamkeit, Zweisamkeit, Dreisamkeit, Gemeinsamkeit. Dann Romane gesellschaftspolitisch, zum Beispiel Mobbing, 2007 erschienen, als manche noch gar nicht so recht wussten, was das eigentlich ist, Mobbing. Die Geschichte ist dann auch fürs Fernsehen verfilmt worden. Ich möchte noch ein Buch erwähnen, Chronik der Nähe über drei Generationen Mütter und Töchter und dann natürlich Ihre hinreißenden Kinderbücher, Essays. Annette Pehnt, wie sieht Ihr Arbeitsalltag als Schriftstellerin aus? Wann fangen Sie an zu schreiben? Wo? Wie lange?
Also das ist relativ langweilig und unspektakulär, weil ich das sehr geregelt mache und sehr diszipliniert mache. Also nicht nach dem Modell nachts, wenn ich Lust habe mit einem Glas Rotwein, sondern eher morgens früh, wenn ich mit den Hunden gegangen bin und meinen ersten Kaffee auf dem Schreibtisch stehen habe, dann geht das los wie ein ganz normaler Arbeitstag, ehrlich gesagt. Also dann sitze ich wirklich, dann ist es dann vielleicht um 8:30, sitze ich dann da und ich habe immer ja fast so verschiedene Schreibprojekte, das haben Sie ja gerade auch ein bisschen gesagt. Also dann fange ich mit irgendwas nicht ganz so Komplexen an, mache so ein bisschen meine E-Mails und so und dann steige ich in eine meiner Erzähltexte ein. Und das mache ich tatsächlich, wenn es geht, jeden Tag. Nur hat sich jetzt mein Leben ziemlich geändert, weil ich jetzt eben auch eine Professur für kreatives Schreiben habe und da bin ich in einer anderen Stadt, nicht mehr in Freiburg, sondern in Hildesheim. Und das ändert meinen Arbeitsalltag jetzt gerade vollkommen. Also deswegen kann ich das nicht mehr so aufziehen, wie ich das normalerweise immer gemacht habe, mein Leben lang.
Kommen Ihnen die Ideen beim Schreiben oder haben Sie schon alles fertig im Kopf und müssen es nur noch notieren?
Nee, ich bin so eine prozessuale Schreiberin, wie man das so nennt in der Schreibforschung. Also das macht es auch gerade so spannend, dass ich eben eigentlich nicht genau weiß, was dabei rauskommt. Ich fange, also gut, irgendwann, wenn ein Buch so seinen Gang nimmt, dann weiß ich natürlich, welche Arbeitsstrecken vor mir liegen, was ich erzählen möchte an dem Tag, vielleicht ungefähr. Aber eigentlich habe ich keinen Masterplan und fange an mit so kleinen Erzählkapseln. Und bei den kurzen Texten werden die dann auch gar nicht so viel länger. Aber bei den langen Texten muss ich dann immer sehen, wo es mich hinführt. Und das ist eigentlich sehr spannend, weil es kann dann eben sein, dass ich nicht weiterkomme oder dass ich mich verlaufe in so einem Roman oder.
Sie wissen nicht das Ende Ihres Romans?
Nee, ich weiß es überhaupt nicht, nee. Ich weiß eigentlich nie, wie die denn ausgehen. Und das Risiko dabei ist, und das hatte ich auch jetzt schon zweimal, ist, dass das Buch dann nicht, ja, dass es sich nicht abrundet. Also, dass ich dann eigentlich nicht fertig werde, dass es mich nicht zufriedenstellt dann.
Und dann?
Dann muss ich es umarbeiten und wenn das nicht hilft, dann muss es weg. Also dann, was natürlich sehr ärgerlich ist, weil das echt auch lange dauert.
Schmeißen Sie Bücher weg? Manuskript?
Ja, ich habe es natürlich dann auf der Festplatte. Also die sind ja dann noch da. Aber die kommen dann erstmal nicht zum Lektor und ja, die sind einfach dann nicht fertig. Und ich kann nicht alles erzwingen. Also ich kann es, wenn es nicht will, dann kann ich es auch nicht fertig bringen. Und das ist mir jetzt eben nicht so oft passiert, aber zweimal schon. Und ja, ist dann natürlich, also ist dann ein Jahr oder so, habe ich dann umsonst gearbeitet. Wobei umsonst kann man ja nicht sagen, weil ich ja trotzdem was rausfinde in der Zeit. Und Schreiben für mich auch so eine Art Nachdenken bedeutet. Und das habe ich ja dann schon auch gemacht. Aber man sieht es dann eben nicht.
Und Sie haben kein Geld verdient?
Und ich habe kein Geld verdient, wobei ich das ja so streue, wie das eigentlich alle machen. Also eben auch mit anderen kleinen Aufträgen und Schreibprojekten und Lesungen. Also verhungern musste ich bisher auch noch nicht, Gott sei Dank.
Wer sind Ihre wichtigsten Gesprächspartner in Bezug auf ein Buch, auf eine Idee oder nicht nur Gesprächspartner, auch Ihre Quellen?
Also Gesprächspartner sind auf jeden Fall nicht die Familie, weil die viel zu nah dran sind und sich zu sehr auch in meinem Leben auskennen und das ist einfach viel zu dicht, das geht nicht. Und eigentlich auch nicht die Freunde, sondern es ist ein guter, also schon ein Freund von mir, der auch selber Autor ist, der ist mein Erstleser und ich auch für ihn manchmal. Das ist ganz schön, das ist so eine, da arbeiten wir zusammen. Und dann der zweite Mensch, der meine Texte sieht, ist mein Lektor und der denkt auch mit mir darüber nach, auch wenn sie noch nicht fertig sind. Also dem kann ich auch unfertige Sachen zeigen. Aber ansonsten zeige ich die Sachen eigentlich nicht, während ich arbeite. Weil je mehr man es zeigt, desto mehr Meinungen gibt es und dann am Ende hat man 10 Ansichten dazu und weiß selber nicht mehr genau, was man machen soll. Also ich versuche da schon sehr bei mir zu bleiben und sehr konzentriert zu bleiben und wirklich im Text zu bleiben. Und dann gibt es diese beiden Menschen, die mir da ein bisschen Feedback geben.
Das heißt, Sie gehen auch mit Selbstbewusstsein an Ihr Schreiben heran. Also was Sie für gut befinden, das wird es dann schon auch sein.
Naja, nicht absolut. Das kann man ja nie sagen, ne? Also es kann auch sein, dass die Sachen dann ja durchfallen. Also es gab ja auch schon durchaus Bücher von mir, die nicht gemocht wurden von den Leserinnen, also oder zumindest von den Kritikern nicht so. Und es muss so sein, dass ich selber, also sagen wir mal, 85% zufrieden damit bin und sage, so gut wie es jetzt ist, so kann ich es nur machen. Besser kann ich es jetzt nicht machen. Nur für mich. Also gar nicht im größeren Sinne. Und mehr kann ich nicht tun. Und dann habe ich so ein gesättigtes Gefühl, so eine Art Abschlussgefühl und dann weiß ich, jetzt ist auch wirklich Zeit, es nach draußen zu geben.
Wie entsteht aus einer Idee das Bedürfnis, diese Idee aufzuschreiben, eine Geschichte daraus zu entwickeln?
Also das ist eigentlich meine Arbeitsweise. Ich habe immer Ideen und ich will eigentlich immer Geschichten daraus machen. Das Problem ist, dass mein Leben zu kurz ist, also dass ich einfach nicht dauernd schreiben kann, sondern ja auch ein paar andere Sachen mache. Sonst, also wenn ich bräuchte noch mehr Zeit. Ich finde alles interessant. Ja? Ich finde, also eigentlich steckt ja in fast jeder Begegnung, sogar auf dem Finanzamt oder in der Warteschlange der Post, stecken doch kleine Geschichten. Und wenn man sich ein bisschen trainiert, das aufmerksam zu beobachten, dann sind das ja immer Beziehungen zwischen den Menschen oder kleine Machtspiele oder irgendwelche Freundlichkeitsgeschichten oder Ängste und alles, was sich abspielt eben zwischen den Menschen. Wir sind ja soziale Tiere und leben zusammen und es gibt immer was zu beobachten. Und nur weil ich nicht dauernd schreiben kann, kann ich nicht ständig hinterher sein. Ich notiere mir aber sehr viel. Also ich mache schon sehr oft auch Notizen und ich habe ja diese vielen kleinen Formen auch, wo ich gut auch viele Beobachtungen eigentlich unterbringen kann.
Mir fällt es auch auf bei Ihren Büchern, diese sehr genaue Beobachtungsgabe, wo Sie manchmal etwas beschreiben, was einem selber gar nicht so bewusst ist. Das ist einem noch gar nicht aufgefallen. Und dann steht das da und dann denkt man, oh Mann, ist das spannend. Ja, genau so. Aber ich habe es noch nie so gesehen. Ist das Ihre Kunst?
Ich weiß nicht, das ist super, wenn Sie das so sagen, weil natürlich das genau hoffe ich auch. Also weil ich das selber dann entdecke, während ich schreibe. Also ich beschreibe so eine, versuche relativ genau eine Szene zu beschreiben und dann fällt mir das selber beim Überlegen, wie ich das in Worte fassen kann, fallen mir dann eben auch diese Dinge auf, die wir alle kennen und die ich aber vielleicht für mich selber auch noch nicht so klar benannt habe. Und das kann ich dann beim Schreiben. Und wenn dann die Leser und Leserinnen das auch aufgreifen können, das freut mich natürlich. Also so möchte ich eigentlich, dass auch Literatur funktioniert. Wie so eine kleine Schule der Aufmerksamkeit vielleicht. Oder dass man einfach ein bisschen wach guckt und dass Dinge interessant bleiben.
Das Buch Mobbing, was Sie 2007 herausgebracht haben, ich habe das fast wie ein Sachbuch erlebt. Ich habe das damals gelesen, genau zu der Zeit, und es ist so genau, wie Sie das alles beschreiben, was da passiert. Das ist natürlich auch hochliterarisch, aber wer will, kann es auch tatsächlich einfach wegen der Informationen lesen.
Ja, genau, da gab es auch dann viele Missverständnisse, indem ich dann eben, Sie haben ja vorhin gesagt, Mobbing war damals noch nicht so ein Schlagwort. Es gab da aber auch schon so eine Selbsthilfeszene und so. Und ich wurde dann oft eingeladen, im Grunde als so eine Art Expertin für Mobbing in Sachfragen, was ich natürlich auch nicht bin, sondern ich habe ja eigentlich versucht, eben es literarisch zu beschreiben. Und die Genauigkeit gehört eben in mein Programm. Und das war dann manchmal schwierig, weil das eben schon auch eine Geschichte ist. Also natürlich mit sehr viel biografischem Material gefüttert und so und sehr viel eigener Wahrnehmung auch. Aber trotzdem ist es literarisch und es trifft nicht auf alles. Und ich konnte natürlich auch nicht alle Facetten beschreiben. Es ist ja kein Sachartikel. Aber trotzdem, also es soll ja diese Genauigkeit haben, weil ich glaube, das, was Mobbing ja auch ist, ist eben diese Machtkonstellation und das gibt es in ganz vielen Zusammenhängen, auch ohne, dass man es Mobbing nennen muss. Ich glaube, da haben sich dann schon auch viele Leser und Leserinnen wiederfinden können.
Mir als Leserin Ihrer Bücher fällt auf, diese sehr genaue Beobachtungsgabe, die Sie haben, und dann fällt mir auf, die sehr schlanke Sprache, die Sie pflegen. Sie scheinen nicht verliebt zu sein in Sprachschnörkel.
Nee, ich kann das als Leserin auch ganz gut mal auskosten, so wie man gerne mal ein riesiges Stück Torte isst. Und danach ist einem so ein bisschen schlecht. Also so Überfülle ist mein Ding gar nicht. Ich mag das schon gerne präzise. Und eben auch, wenn ich selber Bücher lese, ist das meine Wahl eigentlich immer so knappe, scharfe Sachen. Und ich arbeite daran auch. Also ich finde einfach, dass wir so viel Gequatsche und Geplauder um uns herum haben. Also so Sprachmassen, von denen wir dauernd umspült werden, dass ich finde, Literatur muss das anders machen. Also Literatur muss da auf eine größere Treffsicherheit vielleicht Wert legen oder eine größere Wahrhaftigkeit, wenn man so will. Und das, also daran versuche ich auch sehr stark zu arbeiten. Meine Arbeit ist beim Schreiben sehr oft auch zu kürzen. Also genau diese Sachen rauszuschmeißen, die einem so schnell so von der Hand gehen, die man schnell gerne, wo man Sätze mit auffüllt, ja, um die Seite voll zu kriegen, dann geht's ja auch schneller. Ja. Also das knappe Schreiben ist eigentlich langsamer.
Sie sind ja jetzt auch Professorin für kreatives Schreiben und Kulturjournalismus in Hildesheim. Geben Sie das auch genauso an die jungen Leute weiter oder lassen Sie das auch gelten, wenn jemand sich in Sprache verliebt?
Ja, absolut, genau. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich meine Schreibweise oder meine Poetik oder meine Sicht auf Literatur weitergebe in Form von Ratschlägen, sondern da sind ja viele junge Schreibende mit ihren eigenen Projekten und die wollen ganz andere Sachen machen als ich, vollkommen andere Sachen. Und dann geht es vor allem darum, die eigentlich mit ihren Schreibvorhaben zu stärken und zu sehen, was brauchen deren Texte. Und auch natürlich sowas wie Theorie, also theoretische Grundlagen zu legen und Handwerkliches und Begrifflichkeiten und so. Also man arbeitet dann auch nicht ständig mit denen an Texten, aber wenn, dann geht es mir immer ganz stark darum, dass man guckt, was bringen die mit und wie können sie darin gestärkt werden, das zu machen, was sie eigentlich wollen, nicht das, was ich will. Das wäre ja schrecklich.
Kann man da etwas verallgemeinern bei den jungen Leuten? Schreiben die anders, haben die andere Themen als jetzt, ich sag mal, unser eins?
Also ich bin erst ein Semester da, also im Grunde erst 4 Monate. Ich weiß es noch nicht so richtig, ich habe jetzt noch nicht so viel Texte gesehen. Also was sie natürlich als Thema haben, viel mehr als ich oder als vielleicht wir, das hätten, ist das Leben in der digitalen Welt. Also auch wie diese Medien sich einspeisen in deren Alltag, was das mit Figuren macht, mit Lebensläufen macht, das ist jetzt einfach ein Thema, das ich nicht habe. Das bildet sich bei denen schon sehr stark ab. Und was sie auch sehr stark haben, was aber, glaube ich, nicht neu ist, sondern eigentlich eher verrückt, dass sie das auch machen, Familie als Thema. Also immer noch ganz stark das Thema, ich in meiner Familie oder jemand in seiner Familie und die Konstellationen und die Eltern und die Generationenspannungen und so. Das scheint zu bleiben, dieses Thema.
SWR2 Zeitgenossen mit der Schriftstellerin Annette Pehnt, 1967 in Köln geboren, in Köln aufgewachsen, hat als junge Frau in Nordirland gelebt, auch in Schottland. Jetzt sind Sie seit über 25 Jahren in Freiburg. Frau Pehnt, wo ist Ihre Heimat?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, die ich mir komischerweise lange Zeit auch immer noch gestellt habe, weil ich immer dachte, jetzt bin ich schon so lange in Freiburg. Ist das jetzt meine Heimat oder ist es nur der Ort, an dem ich wohne oder ist es mein Zuhause und wo sind die Unterschiede? Inzwischen würde ich, glaube ich, das Wort Heimat reservieren für den Kindheitsort. Also das ist in meinem Fall ein hässlicher Kölner Vorort, an dem man nicht länger sein möchte, aber wo ich halt einfach aufgewachsen bin. Und der ist für mich so gesättigt mit Erinnerungen und mit der Schulzeit und mit allem, was ich in der Kinderzeit erlebt habe. Und dort komme ich her und das ist irgendwie immer noch meine Heimat. Und das Zuhause ist für mich jetzt wirklich schon seit sehr langer Zeit Freiburg und es ist auch die Stadt, wo ich hingehöre. Und das habe ich neulich bemerkt, das heißt neulich, ich glaube vor 2 Jahren, gab es im Stadttheater Freiburg ein Projekt, wo man auf dem Dach des Theaters stehen konnte und seine Stadt sozusagen als so eine Art Nachtwächter oder Turmwächter anschauen konnte und sie behüten konnte vom Dach des Theaters aus. Und da stand ich und habe auf Freiburg runtergeschaut und dachte, ja, das ist doch jetzt wirklich meine Stadt. Und ich war noch nie so lange an einem Ort wie jetzt in Freiburg.
Aber ich zitiere mal aus einem Ihrer Texte. Als Türmerin haben Sie geschrieben, ach Freiburg, es war nicht immer leicht mit dir.
Genau, das ist ja genau der Text, der dann entstanden ist. Türmerin, das war das Wort, genau. Nee, ich finde es auch nicht immer leicht hier. Ich finde es auch nicht den idealen Ort. Also es gibt ja viele Menschen, die einen sehr verklärten Blick auf Freiburg haben. Dazu bin ich dann eben vielleicht doch nicht von hier und habe immer auch ein bisschen Distanz zu dieser Stadt und auch ihrem manchmal übertriebenen Stolz auf sich selbst und ja, in gewisser Weise auch ihre Überschaubarkeit, wo man manchmal auch an Grenzen stößt. Aber andererseits ist hier auch sehr viel möglich. Also ich wohne hier in einem sehr interessanten Stadtteil, zum Beispiel im Vauban, im Öko-Stadtteil, der für mich auch sehr stark zu Freiburg gehört und Freiburg auch ausmacht. Und das habe ich auch der Stadt zu verdanken, dass es so etwas gibt und so etwas möglich war hier.
Ich möchte nochmal bei dem Begriff Heimat bleiben. Als ich darüber nachgedacht habe, dann kam mir so die Idee, dass das vielleicht auch was Neues ist. Und zwar, dass Heimat heute gar nicht mehr mit Orten verbunden ist. Sie haben jetzt gesagt, also Heimat, das ist für Sie der Kindheitsort. Gut, das ist ein Ort, aber das kann es ja eigentlich nicht sein. Früher hat man das ja noch mal weiter gefasst, dieses Heimat. Mhm. Und dass das heute losgekoppelt ist eigentlich von Orten.
Ja, das sagt man ja so. Ich finde das, also ich glaube, das stimmt nicht ganz. Also für mich sind Orte schon sehr wichtig. Und das konkrete Dasein an einem bestimmten Ort mit seinen Gerüchen, mit seinen Bildern und Erinnerungen. Und ich glaube jetzt zu sagen, Heimat ist für mich etwas Abstraktes oder es ist für mich eine Idee oder die Sprache oder so.
Oder Heimat ist, wo ich WLAN habe.
Ja, genau. Das könnte man alles machen. Für mich ist aber Heimat was ganz Konkretes. Also es muss schon was ganz Spezifisches, Konkretes haben. Und das ist nicht da, wo ich WLAN habe und auch nicht die Sprache, sondern das ist da, wo ich Erfahrungen gemacht habe. Und zum Beispiel ein anderer Ort, den ich, also eine Wahlheimat ist für mich Irland. Das ist ein Land, in dem ich immer wieder war und wo ich mich so mit der Landschaft verbinden kann, dass ich da ein Gefühl von vielleicht Aufgehobensein habe. Und das ist dann für mich auch ein Heimatgefühl. Aber natürlich haben Sie dann schon recht, das ist jetzt kein Ort, an dem ich sehr oft bin. Also es ist jetzt nicht ein konkreter Lebensschauplatz für meinen Alltag oder so. Also vielleicht haben wir heute auch die Möglichkeit, uns da so ein bisschen freier auszusuchen, wo wir uns zu Hause fühlen möchten, was ja eigentlich ein sehr großer Luxus ist.
Nordirland, das Stichwort ist gefallen. Wie sind Sie zum ersten Mal nach Nordirland gekommen?
Das war nach dem Abitur und ich wollte unbedingt das machen, was heute fast alle jungen Leute machen, dieses Gap Year. Also nach dem Abi eben eine sinnvolle Arbeit machen, nicht zu Hause, woanders, eine Art Sozialarbeit, so freiwilliges soziales Jahr. Und das habe ich dann, und da war in Nordirland ja noch der Bürgerkrieg und da wurden Freiwillige gesucht und da wollte auch so recht keiner hin, weil das damals, das war 86, wirklich noch eine sehr unsichere Situation dort war. Deswegen waren da noch Plätze frei in Friedensprojekten. Und dann habe ich einen davon genommen und war dann dort und hatte eigentlich von Irland noch nicht so viel Ahnung und vom nordirischen Konflikt dann aber sehr schnell. Das habe ich natürlich dann schon schnell kapiert, was da los ist und wie die Fronten da sind. Und das war für mich auch der erste Kontakt mit einem politischen Konflikt. Das hatte ich als Kölner Mädchen in der Kölner Vorstadt sonst noch nicht so vor Augen geführt bekommen, was in der Welt so los ist. Und dann ist natürlich so ein Krieg ja viel weniger sichtbar erstmal und viel subtiler auch. Und man kann natürlich auch nicht einfach hinlaufen und irgendwelche Leute retten, sondern es sind ja ganz komplizierte Verhältnisse und die erstmal zu verstehen überhaupt und erstmal zu sehen, wo zeigt sich denn überhaupt dieser Konflikt und was könnte ich überhaupt machen? Wobei ich habe dort in der Schule für behinderte Kinder gearbeitet und habe dann da natürlich auch unglaublich viel gelernt und der Bürgerkrieg war da eigentlich der zweite Schauplatz und die Friedensarbeit und ich habe dann überhaupt eigentlich so viel über Gruppen von Menschen gelernt, die ganz anders leben und leben müssen als ich und das fand ich erstmal eine total wichtige Erkenntnis, also dass ich da aus meinem privilegierten Leben aus dem Kölner Kulturbürgertum erstmal ein Stück rauskomme und sehe, mit welchen Hindernissen andere Menschen zu kämpfen haben in anderen Zusammenhängen. Und das hat mich dann auch nicht mehr verlassen, diese Einsicht.
Wie lange waren Sie dann in Nordirland?
Also da war ich dann nur ein halbes Jahr, aber ich bin dann zurückgekommen und dann auch während des Studiums immer wieder auch länger hingegangen und habe dann eben auch wirklich angefangen, Keltologie zu studieren, also keltische Kulturwissenschaften zu studieren und eigentlich mich dadurch auch mit Irland ganz stark zu verbinden. Und dann war ich immer wieder auch in Nordirland, hatte Kontakt auch zu den verschiedenen Gruppierungen da und den Kindern und der Friedensarbeit dort. Das habe ich dann länger noch aufrechterhalten auch.
Sind Sie jetzt Keltologin oder wie man das nennt?
Ja, ich bin Keltologin, also ich meine jetzt nicht mehr, aber ich habe einen Abschluss darin gemacht und das konnte man in Freiburg studieren. Das war ein sehr schönes Mediavistikstudium eigentlich mit einer sehr kleinen Gruppe von Studierenden und einer Professorin und das war ganz toll und das habe ich sehr, sehr leidenschaftlich auch gemacht, aber es ist natürlich jetzt auch schon ewig her.
Sie haben eine besondere Verbindung zu Irland. Gibt es noch andere Orte auf der Welt, die Sie besonders inspirieren?
Das sind eigentlich immer Irland-ähnliche Orte. Also ich komme da nicht so richtig von weg. Ich bin überhaupt gerne in nördlichen Ländern. Ich bin hier in Deutschland gerne auf den Nordseeinseln. Also Amrum ist so ein Ort von mir, wo ich dann auch zum Schreiben früher oft hingegangen bin und da einfach 2 Wochen war und dann da am Stück geschrieben habe. Ich war sonst ja auch schon immer wieder so jahresweise in anderen Ländern, in Australien zum Beispiel, was dann sehr, also für mich unglaublich spannend war, aber nicht die gleiche Anziehungskraft oder dieses Gefühl des Verliebtseins in eine Landschaft. Das hatte ich eigentlich nur in Irland und Schottland. Also Schottland auch, da war ich auch mal ein Jahr, habe da unterrichtet, Deutsch an Schulen unterrichtet und bin mit meiner kleinen Ente damals durch Schottland gefahren und ich weiß nicht, was es an diesen Landschaften ist, aber ich bin da immer sehr, komme da sehr zur Ruhe und kann auch aufhören, dort ständig zu denken. Und das ist eigentlich was ich auch immer wieder mal suche.
Und die Menschen? Sind es nur die Landschaften oder sind es auch Menschen?
Ja, die Menschen gehören schon auch dazu, genau. Also ich habe damals in Irland und auch dadurch, dass ich immer wieder dort bin, sehr enge Freundschaften da. Also eine meiner ältesten Freundinnen ist auch Irin und die sehe ich jedes Jahr. Die Menschen, da gibt es natürlich so viele Projektionen, die wir haben, ja, dass die ihr alle so unglaublich gastfreundlich sind und so witzig und so. Aber was sie auf jeden Fall schon sind, finde ich, dass sie Geschichtenerzähler sind und dass das Erzählen, das Storytelling da eine unglaublich wichtige Rolle spielt. Und eines meiner wichtigsten Erlebnisse in Irland war, dass wir abends zusammengesessen haben mit irischen Freunden und dort auf einmal, das kenne ich überhaupt nicht von hier, reihum Geschichten erzählt wurden. Also sozusagen nach dem Motto, jetzt erzähl du doch mal die verrückteste Sache, die dir in den letzten Jahren passiert ist. Und dann war das wie so ein kleiner Battle, also wie so ein kleiner Wettbewerb, wer erzählt die tollste Geschichte für die anderen, ja, so dass es die anderen auch unterhält und dass es also einfach toll ist zum Zuhören. Und als ich dann an die Reihe kam, war ich vollkommen sprachlos, weil ich das überhaupt nicht kannte, dass man so etwas sozusagen so darbietet, wie eine kleine Darbietung, ne, dass man das irgendwie so vorführen kann. Und das hatten die aber so gut drauf und das habe ich seitdem immer wieder dort erlebt, dass sie einfach das Geschichten erzählen, nicht für sich so intellektuell, sondern als Vergnügen für die anderen. Sehr toll entwickelt haben. Das genieße ich dort immer sehr.
Und das können Sie jetzt mittlerweile auch?
Ich bin darin nie so richtig gut geworden. Ich glaube, weil wir das hier nicht einüben. Also gut, es gibt ja auch hier in Gesprächsrunden immer mal wieder Leute, die richtig toll erzählen können, aber wir pflegen das ja nicht. Also man würde dann ja hier vielleicht sagen, ja, das sind ja irgendwelche Anekdoten, jetzt ist mal gut dann auch. Aber dieses kunstvolle, ausschmückende und auch sehr witzige und sehr selbstironische Erzählen, das habe ich so nicht lernen können. Das können die halt einfach.
Gehen Sie eigentlich gern zu Lesungen? Lesen Sie gern aus Ihren Büchern?
Also ob ich selber gerne vorlese? Ja, ich lese schon sehr gern vor. Also ich lese einfach gerne laut, weil der Text dann anders klingt und ich auch beim Schreiben mir selber oft manchmal, also oft die Sachen vorlese, der Klang ist mir wichtig. Nur finde ich inzwischen oft, dass so das Format ein bisschen zu sehr eine Einbahnstraße ist. Also weil eine Lesung ja darin besteht, dass man eigentlich 45 Minuten lang vorliest und die Leute zuhören und danach Fragen stellen. Und inzwischen, also die jungen Literaturmacher denken sich da ja inzwischen auch andere Sachen aus. Also und ich finde es manchmal jetzt zu sehr im Block. Und ich möchte eigentlich auch lieber hören, wie die Zuschauer reagieren. Also ich hätte lieber ein bisschen mehr hin und her oder Interaktion oder so. Also dieses frontale Vorlesen und die Dichterin hat immer recht und wir hören alle in heiliger Stille zu, wird mir auf die Dauer jetzt manchmal so ein bisschen zu steif. Und ich interessiere mich jetzt schon auch für andere Formen. Aber ich mache es immer gerne. Also das Auftreten mit dem eigenen Text ist eigentlich ein Geschenk, finde ich.
Gehen Sie auf Lesereisen?
Ja, klar. Das geht aber heutzutage auch nicht anders. Also wer als Schriftstellerin einigermaßen gesehen werden möchte im Literaturbetrieb, muss das im Grunde machen. Und ich kenne auch keine Kollegin, keinen Kollegen, der sich dem entzieht oder entziehen kann. Also das gibt es ganz selten. Also die meisten müssen einfach damit ja auch ihr Geld verdienen. Und eben, und ich glaube, viele genießen es auch, weil das Schreiben ja alleine stattfindet und man da ganz schön lange allein immer am Schreibtisch sitzt und dann ist das ja die einzige Möglichkeit, wo du mit deiner Zuhörerschaft in Kontakt kommst. Sonst weiß ich ja auch nicht, was die Leute denken zu meinen Büchern. Deswegen hätte ich ja eben auch gern manchmal lieber ein bisschen mehr Austausch auch noch.
Mir geht es oft andersrum, dass ich da sitze auf Lesung, dass mich das sehr interessiert, zuhöre und dann kommt die Stelle, ja, wer hat jetzt eine Frage? Da fällt mir jetzt leider gerade gar nichts ein als Frage. Mhm. Und dann ist so eine peinliche Stille und dann weiß man irgendwie gar nicht weiter.
Ja, aber das liegt eben auch an diesem Format, dass ja die Schriftstellerin dann da vorne sitzt und das Scheinwerferlicht ist dann nur vorne und die Zuhörerschaft ist so stumm und andächtig. Und ich glaube, wenn man das ein bisschen anders aufziehen würde, mehr so ein bisschen wie Arbeitsgespräche oder so. Also das interessiert mich zum Beispiel inzwischen mehr so Werkstattgespräche. Also da gehe ich auch selber hin als Zuhörerin, wenn Autoren einfach mehr berichten darüber, wie sie denken, was sie mit ihrem Material machen, warum der Text, den sie da haben, so ist, wie er ist. Also es gibt so Routinefragen bei Lesungen, die sind dann immer gleich. Also da haben die Leute alles recht zu, aber natürlich wiederholen die sich dann schon auch. Und ich glaube, müssten sich die Veranstalter ein bisschen überlegen, wie könnte man das so machen, dass es interessante Fragen gibt oder dass es einen besseren Austausch gibt. Denn ich als Schriftstellerin möchte ja auch was bei einer Lesung erleben, was ich nicht schon tausendmal erlebt habe. Aber das nimmt der Tatsache nichts, dass ich das Vorlesen selber erstmal eine schöne Sache ist. Das finde ich schon.
Annette Pehnt in SWR2 Zeitgenossen ist öfters auf Reisen. Sie lesen vor in fremden Städten, sind auch sonst manchmal in der Welt unterwegs für neue Geschichten und kommen immer wieder nach Freiburg zurück. Irgendwo habe ich gelesen, dass Sie als Kind zum ersten Mal hier waren, in den Ferien im Schwarzwald.
Stimmt. Das habe ich jetzt fast vergessen, aber das war so. Da waren wir, glaube ich, in Sasbachwalden aus irgendeinem Grund. Und da habe ich zum ersten Mal riesige Wiesen ohne Zäune gesehen und Wälder, wo man auf Bäume klettern konnte. Und das war mein erstes Naturerlebnis. Und ich bin auch vollkommen diesem Klischee verfallen, dass der Wald groß und still und ernst ist und dass Wiesen von Blumen übersät sein können. Und das, also ich fand das alles wie ein begehbares Bilderbuch für mich.
Stimmt es, dass Sie damals angefangen haben, Tagebuch zu schreiben?
Genau, da habe ich mir ein kleines Ferientagebuch angelegt, wie ich das auch sonst immer mache und seit, also ich weiß nicht, ob seitdem durchgehend, aber ich bin Tagebuchschreiberin, ganz passionierte und die habe ich auch alle noch. Also dieses kleine Schwarzwald-Tagebuch müsste ich irgendwo auch noch haben, das habe ich alles aufgehoben, weil das eigentlich ja meine Lebenszeit ist mit all den Gedanken und Beobachtungen, die ich in den letzten, jetzt nicht 51 Jahren, aber wann habe ich da vielleicht angefangen, also vielleicht 45 Jahren gemacht habe und das ist ja eigentlich ein Schatz wirklich.
Das heißt, Sie schreiben jeden Tag?
Na, es ist jetzt kein striktes Tagebuch. Wenn ich nichts zu sagen habe, schreibe ich auch nicht. Es ist eigentlich eine Art Notizbuch oder es sind Bücher inzwischen natürlich, so ganze Meterware sozusagen. Und es ist wie ein Journal vielleicht, wo ich alles Mögliche festhalte. Also nicht nur, was ich gemacht habe, sondern eher auch zum Beispiel Zitate von Dingen, die ich lese oder Beobachtungen, wenn ich draußen unterwegs bin oder auch irgendwelche Sachen, die ich im Wald sehe oder das notiere ich mir alles und dann habe ich vielleicht jetzt nicht jeden Tag erfasst, aber ich habe so das ganze Jahr über eigentlich diesen Ablauf und dadurch bin ich irgendwie, finde ich, anders in der Welt. Also es ist, glaube ich, eine Art von Lebenseinstellung. Also die Tagebuchschreiber sind anders als die, die das nicht machen, glaube ich.
Haben Sie das schon mal erlebt, dass Sie sich selbst peinlich waren, wenn Sie alte Tagebücher wieder gelesen haben?
Nee, weil, na, ich meine, ich tue das auch nicht allzu oft, weil es schon seltsam ist, wenn man sich dann so als sehr viel jüngerer Mensch nochmal begegnet und dann auch die Intensität sieht von Gedanken, die man jetzt heute gar nicht mehr nachvollziehen kann. Das aber peinlich, nee, ich weiß ja dann schon, ich finde, dass es auch der Erinnerung sehr stark hilft. Also ich kann mich dann in dem Moment, wo ich diese alten Notate lese, sehr gut wieder hineinversetzen in die damaligen Szenen. Und das ist ja sonst vollkommen weg. Und deswegen ist das für mich eine Art Geschichten erzählen über das eigene Leben. Und diese Geschichten wären einfach weg und ich würde mich auch nicht mehr an sie erinnern, wenn ich das nicht damals aufgeschrieben hätte. Und deswegen bin ich dann eigentlich eher immer interessiert an dieser Frau, die dann da 20 ist oder 32 und dann hat sie ein Kind und dann hat sie, was hat die alles für Gedanken und Themen, ja? Und dann bin ich oft auch überrascht und peinlich nicht, eher manchmal so ein bisschen gerührt, so im Sinne von, naja, das hast du jetzt damals gedacht, das wäre so wichtig, aber ist es ja eigentlich gar nicht, ne?
Kann man sagen, die Tagebücher sind eine Zusammenfassung Ihres Lebens bis jetzt?
Ja, aber so in Schnipseln, ne? Es ist ja keine Analyse und nichts Systematisches. Es ist ja eigentlich so ein riesiges Mosaik von ganz vielen verschiedenen kleinen Bestandteilen. Und es gibt ja vielleicht auch keinen Bogen, aber bei mir gibt es eben so eine Art Kontinuität. Dadurch, dass ich das jetzt so lange mache und es auch weitermachen werde, das ist ja wie ein roter Faden. Und das finde ich was ganz Kostbares eigentlich.
Der Schriftsteller Peter Handke hat seine Tagebücher an das Literaturarchiv Marbach verkauft.
Gewinnbringend, ja.
Martin Walser macht Bücher draus aus seinen Tagebüchern. Wäre das für Sie eine Option?
Nee, ich glaube, dafür sind die wirklich auch zu intim. Also bei Peter Handke sind es ja auch schon wirklich eher so poetische Notate und auch das Nachdenken über das Schreiben, das ist bei mir auch natürlich drin, aber es sind eben auch reingemischt so ganz, ganz intime Beobachtungen an mir selbst oder an meinen Liebsten. Und die würde ich auch niemals rausgeben. Aber ich kann mir schon vorstellen, darin zu schauen, einfach nach Material, das ich immer wieder dann auch vielleicht bearbeiten würde. Das könnte ich mir schon vorstellen.
SWR 2 Zeitgenossen mit Annette Pient, der Freiburger Schriftstellerin und Blockflötenspielerin. Ich habe hier noch Fragen, über die bis jetzt noch nicht ins Gespräch gepasst haben oder die ich mich noch nicht getraut habe zu fragen. Da ist als erstes, warum Blockflöte?
Das können Sie sich ruhig trauen zu fragen. Blockflöte ist ein wunderbares Instrument der alten Musik, total unterschätzt, weil missbraucht seit vielen, vielen Jahrzehnten als Anfängerinstrument für arme Fünfjährige, die darauf erstmal alle meine Entchen lernen und dann auf ein richtiges Instrument umsteigen. Aber das ist total ungerecht, weil die Blockflöte wirklich ein sehr schönes und sehr vielfältiges Instrument ist. Und ich spiele verschiedene Blockflöten aus der Blockflötenfamilie im Ensemble, also mit anderen zusammen. Und wir spielen dann eben Literatur aus der Renaissance oder aus dem Frühbarock. Und das sind ganz, ganz wunderschöne, ganz, ganz vielfältige Stücke, in denen man wirklich tolle musikalische Erfahrungen machen kann. Und die Blockflöten sind, das geht ja von der Bassflöte bis zur ganz hohen Flöte, haben ganz viele verschiedene Klangfarben. Und es ist ein sehr schönes Instrument. Und es gibt auch tolle Instrumente. Also ich liebe auch Instrumente und gönne mir dann manchmal so eine schöne Flöte aus schönem Holz. Und die sind, da gibt's wunderbare Sachen.
Also irgendwie so ein bisschen uncool.
Ja, das liegt eben, glaube ich, daran, dass sie eben diese Schulanfängerlaufbahn hatte. Aber die Leute aus der alten Musikszene sind nicht uncool und die finden die Musik auch nicht uncool. Und das ist mir eigentlich auch egal.
Was finden Sie gut an Hunden?
Was finde ich nicht gut an Hunden, wäre eher die Frage. Ich finde eigentlich an Hunden alles toll. Ich wollte immer schon Hunde haben und ich habe es mir erst mit 40 erlaubt, weil das vorher nicht in mein Leben gepasst hat. Und seitdem lebe ich mit mindestens einem Hund. Im Moment haben wir zwei. Und ich liebe diese stumme Gesellschaft, diese Gefährten, die einfach dann bei mir sind, wenn ich arbeite, die mir die Füße wärmen, wenn ich am Schreibtisch sitze, die mich zwischendurch aus der Bude rausholen, wenn ich einen Vormittag lang da gesessen habe und mir den Kopf zermartert habe über irgendwelche Formulierungen. Und dann müssen die halt raus und dann gehen wir über die Wiesen am Schönberg und dann ist das halt einfach, das würde ich sonst auch nie machen. Es ist eine große Abwechslung und das schenken mir die Hunde. Und sie sind halt natürlich auch immer gut gelaunt und sie sprechen keine Sprache, menschliche, auch sehr schön. Ich rede so viel die ganze Zeit und das muss ich mit denen dann nicht. Das sind alles sehr wohltuende Eigenschaften, würde ich sagen.
Und gut gelaunt. Dabei haben Sie schon 3 Bücher über schlechte Laune geschrieben. Ja. Der Bär beißt. Woher haben Sie Ihr Fachwissen über schlechte Laune?
Ich glaube, die Recherche können wir ja doch alle ganz gut machen, oder? Also ich glaube, ich bin selber jetzt keine Expertin in schlechter Laune, aber natürlich umgeben von Menschen und die haben auch ja alle mal schlechte Laune. Also gerade wenn man mit kleinen Kindern umgeht, ist es ja, die sind ja schon Experten in Anfällen von schlechter Laune. Und ich fand halt, dass in Kinderliteratur viel zu wenig davon vorkommt. Also die Hauptfiguren in Kinderbüchern sind eigentlich immer ganz toll gelaunte, neugierige, kleine Abenteurer. Und wo ist die schlechte Laune? Die muss doch auch mal vorkommen. Und da habe ich dann eben diese Figur erfunden, den Bärbeiß, der immer sehr, also eben bärbeißig ist und notorisch schlecht gelaunt, ohne Grund. Und da konnte ich all das reinpacken, was auch ich an mir mal als schlechter Laune kenne. Einfach dieses unbegründete Pampigsein. Dass man sich ja im Erwachsenenleben relativ selten erlauben kann eigentlich auch.
Welche Bücher von Kollegen inspirieren Sie? Was lesen Sie privat?
Privat ist für mich schwer zu sagen, weil ich ja eigentlich, also ich kann das kaum trennen. Es vermischt sich sehr, genau. Ja, ich lese eigentlich, ich versuche viel in der Gegenwartsliteratur zu lesen. Also ich versuche die Neuerscheinungen zu lesen der jungen Autoren. Ich lese aber auch so Leute wie Peter Handke oder so, also Leute, die eben auch mit Beobachtungen und mit kurzen Formen viel machen. Ich versuche, irische Literatur zu verfolgen auch noch. Also im Moment lese ich gerade einen irischen Krimi, der richtig gut ist. Oder auch je nach meinen Reisen versuche ich ein bisschen was da zu lesen. Aber es sind, also was ich jetzt auch neu entdecke, ist Lyrik, also Gegenwartslyrik. Ich lese gerade Jan Wagner, schöne Gedichte oder Monika Rink. Also da einfach auch gerne mal so ein bisschen schwierigere Texte, so kurze Sachen, wo ich ein bisschen drüber knobeln kann, um auch zu sehen, was machen die anderen mit der Sprache? Ja, was ist denn alles möglich? Und ich mit meinem knappen Stil, ist gut und schön. Was gibt's denn noch? Ja, gibt ja so viele Möglichkeiten. Und da gucke ich immer so ein bisschen auch mit dem handwerklichen Blick, wie ist das gemacht? Und kann ich da irgendwas mitnehmen? Kann ich mich da anregen lassen? Also so richtige Strandlektüren habe ich eigentlich eher nicht im Gepäck, weil eben dafür, finde ich, gibt es andere Medien. Ich bin nicht so die locker flockige Leserin.
Sie lesen nicht zum Spaß?
Ja, das ist ja Spaß. Also für mich ist Denken auch Spaß. Und für mich ist es auch Spaß, wenn ich mit einem Gedicht mich ein bisschen einen Abend lang beschäftige oder bei einem Text überlege, ach, was macht der jetzt mit mir? Oder Irritation ist für mich auch eine Art von Freude. Aber nur, also sozusagen nur durch ein Thema durchzufegen und das dann zuzuklappen und nie wieder drüber nachzudenken, das lohnt sich irgendwie für mich nicht. Das interessiert mich nicht. Aber das mache ich dann wirklich mit Serien, die dafür ganz großartig sind, finde ich.
Wenn nicht Schriftstellerin, was wären Sie dann von Beruf geworden?
Also ich wollte ja am liebsten eigentlich Musikerin werden.
Blockflötenspielerin?
Ja, zum Beispiel. Da war ich aber nicht gut genug für. Aber das hätte ich gerne gemacht. Einen anderen tollen Beruf finde ich Pfarrerin. Evangelische Pfarrerin, das finde ich einen richtig tollen Beruf. Da war ich nicht fest genug im Glauben dafür, aber es hätte mich, also interessant fand ich das schon und auch diese Tätigkeit mit anderen Menschen und so in der Gemeinde, also auch als Lebensform. Und was ich wirklich auch sehr gern gemacht hätte, wäre Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Das war wirklich so eine Sache, das habe ich ernsthaft überlegt. Das waren alles Möglichkeiten.
Geworden sind Sie Schriftstellerin, ja. Die beste Möglichkeit.
Für mich glaube ich schon. Ich bin sehr, sehr froh, dass sich das so ergeben hat. Das war ja eben auch nicht vorherzusehen und es ist schon eigentlich das, was mir, glaube ich, am allermeisten entspricht, ja. Und damit habe ich sehr, sehr viel Glück gehabt, dass ich das machen kann, wo ich mich wirklich drin wiederfinde.